Herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 3, Episode 8 mit dem Titel Many Heads, One Tail. Gut, also zuerst. Letztes Mal haben wir ja recht fest darüber gesprochen, was jetzt mit Rosalind höchstwahrscheinlich dann passieren wird, ob sie zu Hydra gehört oder nicht. Und jetzt, wie ist deine Einschätzung? Glaubst du ihr?
Wie ich dir ja eben schon gesagt habe, habe ich nicht alles sicher mitgekriegt, weil ich musste die Folge recht, also nicht schnell, man kann es ja nicht schneller schauen, Nein. als sie läuft, aber also ich glaube, ich habe ihr erstmal geglaubt. Das Einzige, was mich irritiert, ist, warum sie Coulson nichts von ihrem, also wo ich nicht sicher war, ob sie Coulson von diesem Telefonanruf in der letzten Folge erzählt, dass sie Coulson ausliefern soll an diesem Malek. Und das hatte ich so verstanden, aber das würde ich dich eh fragen, ob ich das falsch verstanden habe.
Also beziehst du dich jetzt auf die neueste Folge oder immer noch?
Auf die letzte. Und da sagt sie doch zu Malek, ja, ich kann ihn dir jetzt dann bald liefern. Oder ja. Meinte sie gar nicht Coulson, sondern Andrew, hä?
Also ich habe das mehr so gedacht, wir treffen, es gibt ein Treffen, wo sie ihn vorstellt. Ich glaube nicht, dass man so wortwörtlich, also der englische Ausdruck, so wie sie es benutzt hat, kann man auch so verstehen, dass einfach
Weil so ich hatte das letzte Folge so verstanden, dass sie dran ist, Coulson an Malek zu liefern.
Ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass man eben nicht sicher sein kann, gut. Wie sie es meint.
Weil, so, und dann habe ich quasi jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, dass wenn sie es ehrlich meint und oder wenn das stimmt, was sie sagt, und dass das noch kommt.
Ja.
Und deswegen war ich nicht sicher, aber vom ganzen Rest, wie Coulson reagiert hat, wie die Schauspielerin es transportiert hat, wie die Folge darauf reagiert hat, dachte ich, nee, also es, eben, also hatte ich deine Einschätzung quasi, ich war nur verunsichert, weil das weggeblieben ist, aber hatte, saß aber eigentlich da und dachte, das finde ich irgendwie auch cool, dass jetzt die ATCU auch unterwandert ist quasi von Hydra. Und wir diese Zusammenarbeit von diesen beiden, von Rosalind Coulson, beide Köpfe von solchen Organisationen, dass das uns erhalten bleibt und nicht antagonistisch wird, sondern dass weil mir gefällt, dass Coulson eine Kollegin hat quasi oder eine Partnerin, die auf demselben Niveau wie er hierarchisch steht und auch dieselben so Skillsets, dieselben Fähigkeiten hat oder so dieselben Überlegungen macht, weil bisher war er sehr allein in der Rolle und so. Und das hat mir gefallen und dachte ich, cool, wenn das beibehalten bleibt.
Also das, genau, also mir wäre es auch lieber, wenn da nicht eben dieses klassische, oh, jemand, dem man glaubt, der ist gut und er hat eine persönliche Beziehung. Oh nein, es ist schon wieder jemand, der eigentlich böse ist. Ich fand es einfach irgendwo, dass dieser Schluss bei der vorletzten Folge war, also, nein, das kann jetzt nicht nochmals sein. Das ist irgendwann wird es zu viel. Und ich habe eben in den englischsprachigen Recaps, da wurde dann nie, haben sie dann nicht mehr über diesen Satz gesprochen. Ja. Sondern, das ist noch unklar. Ja. Ich habe das wirklich, dass man das aus dem Englischen halt einfach auf vier verschiedene Arten.
Eben, ich hatte auch das Gefühl, dass das sein kann, dass ich es sprachlich nicht ganz mitgekriegt habe. Ja. Okay. Ja, aber dann ist das ja eigentlich schön.
Ja. Aber du hast ja gesagt, ja, Coulson kann ja sein, dass der das alles sozusagen doch noch misstrauisch ist und so. Und das, da hattest du dann dafür recht.
Ja, also, es wäre auch, also ich finde, es war sehr, sehr Coulson-like. Also ich fand auch, dass der Witz ist, was ich finde, Coulson wirklich hinkriegt, ist, dass ich ihm gleichzeitig auch glaube, dass er Rosalind mag, dass er auch bis zu einem gewissen Grad, also vertraut ist vielleicht das falsche Wort, aber quasi auf sie setzt oder schaut, was denkt, aus dieser Partnerschaft kann das werden und dass er halt trotzdem sich absichert. Und also ja, finde ich in seiner Position auch völlig nachvollziehbar und so. Aber und ich glaube, dass jetzt, wenn alles für ihn geklärt ist, er ihr dann trotzdem vertraut. Und ich glaube, dass teilweise halt braucht, um wem anders zu vertrauen, braucht es nicht nur zu wissen, dass sie in allem die Wahrheit gesagt haben oder so, was er jetzt quasi überprüfen kann, sondern ich finde, teilweise braucht es auch das, dass du weißt, eine Person denkt Dinge auf eine Art durch, die dir gefallen oder hat eine Art, mit anderen umzugehen, die dir gefallen. Also ich glaube, das Vertrauen teilweise so ein bisschen aus mehreren Aspekten zusammengesetzt ist. Und quasi für ihn ist alles gegeben, bis auf diesen letzten Punkt. Stimmt es auch wirklich, was er erzählt hat. Aber gut.
Ja. Und eben das mit diesem Hydra, Gideon Malik, dieser Person, diesem neuen Anführer, so, da sagt ja eben immer, war ein Mitglied dieses World Councils. Ja. Also aus ihrer Sicht ist der eine vertrauenswürdige Person.
Dass du gemeint hast, dass der halt auch selber schon sehr renommiert ist.
Genau, also das heißt nicht automatisch, dass jeder sofort sieht, dass das ein Hydra-Mitglied ist.
Ja.
Der ist so tief involviert wohl dort in den...
Apropos Hydra, also ich fand die Anfangsszene witzig. Also mir hat das gefallen, wie dieser Oktopus auf diesem Tisch steht und Walts Gesichtsausdruck dazu, das war... Hat mir gut gefallen. Genau. What the fuck?
Mhm.
Ich esse das nicht.
Mhm.
Ja, und dann nur von wegen Bösewichte. Wie fandest du die Kampfszene?
Überzeugend, ja.
Ja.
Er hat, das zeigt er dann schon, was er drauf hat, ja.
Mir hat sehr gut gefallen. Vor allem der Schuss unter dem Billardtisch durch.
Ja.
Den fand ich gut.
Sehr gescheit, ja. Ja, es war clever gemacht. Aber klar, dieser Malik, der hat das ja dann auch wie geplant, dass er, wenn der Wort das alles überlebt und die Informationen rauskriegt, dann weiß er, dass er es verdient hat, dann dort eingeweiht zu werden. Aber klar, zuerst so, okay, er lässt ihn einfach zurück und geht davon aus, dass natürlich funktioniert sie dann nie so einfach. Aber die Szenen, wo er dann diese Henchmen dann foltert und so, die waren echt heftig. Also zum Beispiel, wo er versucht, denen die Informationen
rauszufangen. Also, ich weiß nicht mehr, vielleicht bin ich abgestumpft oder so, wie heftig, dass ich sie fand, weil ich habe...
Ich musste wegschauen.
Mein erster Gedanke war, ist jetzt Wort auch zu einem dieser Bösewichte geworden, die so viel reden?
Aha, ja, aber nichts machen, oder wie?
Ja, oder die hat alle ihre Pläne schon, also die ganze Zeit reden, anstatt einfach Dinge zu tun. Aber ich habe mich gefragt, aber gleichzeitig versucht er auch Infos aus ihnen rauszukriegen, also vielleicht war das Absicht. Aber ich dachte so, oh, wir haben jetzt diesen Bösewicht, der immer redet und Dinge erzählt, bevor er dann seine Opfer umbringt und so. Was macht er denn eigentlich? Ich meine, im Endeffekt, der schießt er doch einfach ein.
Ja, aber zuerst hat er noch so eine mit so einen Flammen, ich weiß nicht,
Flammenwerfergerät. Solche Dinge dann zu ignorieren.
Ja.
Aber er hat es nicht eingesetzt, oder?
Doch, er hat den einen verletzt.
Echt?
Vielleicht habe ich mit deswegen hat dann der andere.
Kann sein, dass ich am Essen war und das nicht gesehen habe.
Ich habe doch gedacht, gehen sie so weit, dass er sie wirklich verletzt und dann, also.
Okay.
Aber sie haben auch so aufgebaut, so, jetzt wird es dann mega krass und so. Also vielleicht habe ich es ja auch schlimmer im Kopf, als es wirklich war.
Nein, ich saß schon so da und dachte, boah, okay, er hat jetzt da drei Leute und. Also ich dachte auch, es wird jetzt brutal, aber es kann echt sein, dass ich entweder was, also auf meinen Teller geguckt habe oder teilweise finde ich auch, ich habe ja Supernatural sehr viel gesehen.
Mhm. Oh ja.
Und ich finde, wenn du das guckst, dann siehst du so viel brutales Zeug, das halt teilweise nicht gegen Menschen gerichtet ist, sondern gegen irgendwelche Monster. Das ist fast, also da finde ich ja, das finde ich teilweise schon gar nicht mehr schlimm. Das fand ich auch nie ab der zweiten Staffel nicht mehr besonders gruselig, aber du gewöhnst dich dann einfach so an einfach an diverse Gewaltausübungen mit diversen Instrumenten, mit allen möglichen. Also vielleicht kommt das auch daher dann. Weil umgekehrt habe ich ja auch wieder teilweise ein sehr großes Problem mit Gewalt oder kann es mir nicht ansehen. Also es kommt da irgendwie krass an. Also ich hasse damit, sag
ich. Kann es verstehen.
Ja.
Machen wir gerade bei Ward weiter, weil er ist ja recht abseits von den anderen.
Also von mir aus war es das eigentlich auch schon zu ihm.
Nein, mit dem Flugzeug.
Ah, das mit dem Flugzeug, ja klar. Also das hat ein bisschen weniger mit Wort für mich zu tun, aber da trifft er doch diese Flight Attendant.
Mhm.
Und da fand ich einfach, dass hier... und sie machte mir deutlich, dass sie mit ihm ins Bett gehen würde, wenn sie dann in Russland sind oder wo auch immer. Dann dachte ich so, danke für die sexistische Stereotyp, Stewardessen. Stewardessen heißt ja nicht mehr Flight Attendants, aber eben Stewardessen. sexuell verfügbar und sowieso nur. Mhm. Und so, und das dachte ich, ist ein bisschen schwach. Mhm. Ja. Das ist das, was mir dazu noch einfiel. Und das fand ich dann richtig brutal. Also ja. Das hat mir dann so...
Das hat dieses Flugzeug einfach so... Ja. Also das ist wohl abgestürzt, kann man dann...
Ja, und da hat es mir auch... Ich finde, da hat die Flight Attendant das sehr gut rübergebracht. Also dann derzeit zu gucken, war nicht schön.
Also das...
Wie schlimm das denn ist.
Ja, das ist ja auch... Wenn es ja jetzt doch irgendwie ein Jahr her oder so etwas... wo ja das Flugzeug da von Barcelona nach Deutschland extra ab... Also ich dachte einfach so, jetzt wäre es gerade in dieser Woche ausgestrahlt worden, hätten sie es verschoben.
Ja,
weil da machen das ist jetzt öfters passiert, dass so bei Serien hieß es, oh, das ist jetzt etwas... in der echten in der echten Welt ist etwas passiert, das zu ähnlich ist, wie das, was wir hier gerade in der Serie eigentlich zeigen wollen. Und dann verschieben sie es einmal. Verschieben sie die Folge. Und da habe ich einfach nur gedacht, so Zeug passiert bei uns jetzt in unserer Welt tatsächlich. Aber deswegen wirkte es auch umso krasser. Aber nachher war es halt kein Thema mehr.
Das ist ich glaube, es ist ja auch ein Stilmittel eigentlich, um zu zeigen, auf welchem Grad der Gewalt wird hantiert, weil er hat das, also er lässt ein komplettes Flugzeug abstürzen und all diese Leute umkommen. Nur um
dort, wo wollte er hin?
Also ich meine,
in so einen Bunker, wo irgendwas von Hydra.
Also ich meine, ein Superspion wie er oder ein Superagent wie er hätte jetzt auch andere Wege gefunden, um dahin zu kommen. Aber das zeigt einfach den Grad an Menschenleben, den er bereit ist für irgend sowas, für eine Reise halt zu setzen.
Also das ist jetzt ganz klar. Also wenn da jetzt jemand noch kommt und versucht, das zu entschuldigen, also eigentlich ist der Zug schon längst abgefahren, aber
er macht es einfach so als neben
schnell.
Eben. Ja. Es wird von der Serie auch nicht so groß gemacht, weil das ist einfach so, wie er hantiert.
Ja.
Also von daher eigentlich ein Mittel, seinen Charakter auch nochmal darzustellen. Aber der Schuss unter dem Billardtisch, den fand ich gut. Weil ich dachte auch so, stimmt, man muss die Leute ja nicht immer direkt tödlich treffen oder so. Es reicht schon, wenn du sie ins Bein schießen
mal anders kannst. Denken, ja.
Ja. Cool.
Gut. Was dort halt noch wichtig ist, ist dann, was dann in diesem Bunker, was er dort über Hydra erfährt, dass sie auch so einen kleinen Monolith haben.
Und schon so alt sind.
Mhm, ja, das noch weiter zurückgeht.
Einmal diese Eingangsszene gesehen, wo diese alten Männer in England oder so,
genau.
Wo diesen jungen Mann dann da reinschicken.
Ja, genau, als Opferung höchstwahrscheinlich Und dass das sozusagen die Vorform
von Hydra war.
Ja.
Und hast du es jetzt so verstanden, dass Will quasi also auch geopfert wurde? Und ich habe es nicht ganz verstanden, die werden auf die andere Seite geschickt. Um wen?
Also ein Inhuman, der so mächtig ist, dass er dazu gedacht ist, die Erde dann zu beherrschen. Also ich habe es nochmal nachgelesen. Destined to rule the earth.
Also der soll auf der anderen Seite sein quasi.
Der ist auf diesem Planet ins Exil verbannt worden.
Okay.
Ich weiß nicht wie, wo, das haben sie jetzt nicht klar gesagt. Und jetzt Hydra will den zurückbringen und die Inhumans, das erfahren wir dann in der Folge, die da von der ATCU bereitgestellt werden sollen, dann wie die Armee sein, die diesen Haupt-Inhuman, diesen bösen Inhuman unterstützen. Und das ist also das Ziel von Hydra.
Also stimmt es vielleicht, was Will sagt, dass da wirklich wer draußen ist?
Ja.
Oder der Planet. Ich mag am liebsten diese Fantheorie, die sagen, der Planet ist das ist Wesen.
Ja, ja. Das gibt es in den Comics, den entsprechenden
gefällt mir irgendwie.
Charakter. Ja. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass dieses Wesen, dass sie dort... die Halluzination war auch immer einfach das, was dort nicht stimmt, hat mit diesen Inhuman zu tun, den Hydra zurückbringen will. Und deshalb ist jetzt die Story so verbunden.
Und können wir jetzt eigentlich quasi davon ausgehen, dass Will aber dann Gemma nicht die Wahrheit gesagt hat, oder?
Kommt drauf an, wie viel er wirklich von diesem Projekt wusste. Aber
also sehen wir nach wie vor. Das ist halt nicht so viel weiter.
Man kann, weil dass sie da irgendwie eine also dass sie von der NASA einfach ein Teil von Hydra manipuliert wurde oder so. Das ist ja eben das Problem, Hydra. Die sind so tief drin, dass die sozusagen als vertrauenswürdige Personen agieren können. Innerhalb von S.H.I.E.L.D. war ja der eine, der Pierce von Robert Redford, war ja auch Hydra. Ja. Also deshalb können wir nie davon ausgehen, dass die einfach offensichtlich böse Personen...
Also Rosalind war jetzt auch wieder so ein Beispiel. Du weißt, du musst wirklich irgendwie... Oder Ward war ja eigentlich
der
auch, war dann klar Hydra, aber
die ist direkt
auch sehr tief drin und du kennst ihn sehr gut. Ja. Und Rosalind mussten wir jetzt auch rausfinden, ist es ja, also du musst wirklich immer Person für Person sehr genau rausfinden, ist diese eine Person jetzt Hydra oder nicht.
Und das war ja auch gut. Das haben sie in der Serie ja auch gezeigt, nachdem es rausgekommen ist. Eben, da war ja jeder von jedem misstrauisch.
Ja.
Das war der Punkt. Gehört man einfach zu S.H.I.E.L.D. und hat gemeint, man arbeitet für S.H.I.E.L.D. oder wusste man bewusst, dass man für Hydra schafft. Deshalb ist es schwierig, dann immer diese Personen oft zitieren, wie unwillig oder ohne ihres Wissens da immer wird.
Ja. Und dann wäre ich jetzt von Will und dem Planeten zu Gemma und Leo übergegangen. Wolltest du da was? Also ich habe da auch einen Punkt.
Aber. Ja, also allgemein, dass sie ja ihren Kuss hatten, oder zwei Küsse besser gesagt, ja. Und dass Fitz ja auch mal klar gesagt hat, natürlich ist er sauer und Gemma war ja verwirrt, weil er eben zu nett war. Ja. Und dann, das ist unglaubliche Verwirrung zwischen den zwei. Also ich verstehe es aber.
Ja. Ja, ich fand es sehr gut, dass sie sich quasi... Als dass sie sich Luft gemacht haben.
Ja, dass man raus musste. Ja. Es war klar, dass das nicht so weitergehen konnte.
Und also weil was ich diesen Punkt fand, Fitz erklärt es ja aus sein Problem mit Will quasi, dass Will so eine sehr typische oder auch hoch angesehene Version von Männlichkeit vertritt. Halt, weiß ich, muskulös. Körperlich fähig, ein Astronaut, also eine sehr, sehr angesehene Berufsgruppe. Mhm. Ich meine, er hatte auch, also er mag Gemma, also muss er cool sein. Oder Gemma mag ihn, also muss er cool sein. Auch so eine typische Attraktivität, die eben weder zu, also auch so dieses Handsome, was ja stark Männern zugeschrieben wird. Und das hat er erklärt, dass er quasi einfach, ich bin sprachlich nicht ganz, ganz genau sicher, was er gesagt hat, aber ich hatte einfach das Gefühl, das zeigt halt, dass quasi Fitz vermittelt wird, dass er diese Maskuline, also dass er quasi das nicht erfüllt und dass er quasi nicht die richtigen, in Anführungszeichen, männlichen Qualitäten besitzt, um attraktiv zu sein. Und das fand ich einfach... oder er glaubt damit nicht begehrenswert zu sein. Das fand ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und auch, also die ja quasi an Fitz schon immer verhandelt wird, dass diese krasse Vorherrschaft von einem Bild von Männlichkeit einfach sehr verletzend ist, auch für sehr viele Männer, die ihre Männlichkeit halt anders, oder die halt anders sind.
Ja.
Und das nicht erfüllen. Und die aber eigentlich, ja, und fand es irgendwie quasi, also Fitz ist ja genauso begehrenswert wie jedes andere Individuum auch. Also, ja, und das, ja, es hat mir, also fand ich interessant, dass er das quasi so formuliert hat und das rauskam, wie er sich da verunsichert ist von dem, was ihm vermittelt wird, er sein müsste, aber halt nicht ist.
Also dieser Unterschied haben ja viele Fans sehr sofort gesehen. Will ist so der muskulöse, eher traditionell männliche Typus und Fitz ist halt eben der Nerdige, der ihm von den Frauen dann eher nur als Freund angesehen wird. Wenn dann
also im Klischee.
Ja, genau.
Was ja nicht stimmt.
Ja.
Also man muss nur mal auf die Mary Sue gehen. Alle stehen auf.
Ja, genau. Er hat schon seine Fans. Und die
Nein, das ist ja genau das Klischee, dass quasi Männer wie Fitz
niemand
sind Friendzone, aber es gibt die Friendzone nicht, das ist völlig gut.
Ja, das ist eh nochmal sein eigenes
und
Thema.
Und Männer wie 14 sind auf jeden Fall begehrenswert. Sie werden nur nie als begehrenswert inszeniert in den Filmen und im Mainstream und so weiter.
sie traditionell, die kann, und diese Medien werden ja irgendwie da in erster Linie von Männern geschrieben und produziert, und die stellen sich dann diese Bilder wieder für sich selber eigentlich zusammen, und die Frauen selber sagen eigentlich, nee, eigentlich finde ich den da hinten süßer, oder mit dem wäre ich...
Ja, und homosexuelle Männer haben auch nochmal eine ganz andere Begehrenskultur, oder andere, lassen andere Männlichkeiten zu, die sie attraktiv und als begehrenswert darstellen.
Und so. Genau, das ist nochmals wieder... Also als Beispiel, eben bei Comics sieht man ja eben, wenn männliche Leser meinen, so, eben diese männlichen Superhelden mit den krassen Muskeln, die sind doch eigentlich da für die Frauen. Und dann so, nein, die sind für euch als Fantasieerfüllung, aber nicht, die wurden nicht so gezeichnet, um weibliche Leser sexuell zu erregen. Weil eben diese Comiczeichner und Comicschreiber eben doch immer noch in erster Linie an Männer denken.
Und so. Und das, ja.
Aber das ist eben das Beispiel, dass man dann sieht, dass viele Leute da nicht so weit denken und einfach davon ausgehen, was, das muskulöse Typen sind doch für Frauen da.
Und deswegen fand ich, glaube ich, gut, dass Fitz diese Verunsicherung ausgedrückt hat und so. Und auch, und ich glaube nur, dass langsam der Punkt kommen muss, also, wie hast du das verstanden? Gemma, also, eigentlich macht sie mir schon deutlich, also, quasi, ich habe das Gefühl, sie sind jetzt miteinander an dem Punkt angekommen, wo sie beide wissen, dass sie sich eigentlich... ich habe Probleme mit dem Wort lieben. Tut mir leid, das ist mein Problem. Also quasi, dass sie sich sehr gerne haben und auch attraktiv finden, aber irgendwie immer in Situationen landen, wo es da schwierig ist, eben weil er quasi... Am Anfang sie hat ja mal so dargestellt, dass sie quasi am Anfang ihm hinterhergerannt ist, ein bisschen... Zwar noch nicht vielleicht unbedingt jetzt mit sexueller oder Liebesattraktion, aber ein bisschen hat sie das so dargestellt, dass sie das Gefühl hatte, sie geht ihm auf die Nerven, weil sie ihm die ganze Zeit hinterher rennt, am Anfang, als sie sich kennengelernt haben. Dann später waren sie in der Situation, dass einfach ihre Freundschaft so gut lief, und dann war das, hat er ihr seine Liebe gestanden, aber dann war er im Koma, oder zumindest hatte war er halt so heftig dann verletzt, dass das, oder körperlich verletzt, dass das eine total schwierige Situation war. Dann sind sie schon wieder kurz vor dem Punkt und sie wird weggezogen.
Ja.
Und dann haben sie sich wieder und sind auch wieder an dem Punkt, wo sie sich eigentlich sagen, wie gern sie haben. Aber und dann haben wir aber diese Situation mit der steckt noch ein Mann auf dem Mond fest.
Ja. Und den liebt sie auch. Also sie sagt, sie liebt ihn. Ja.
Ja.
Aber eben zu Fitz hat sie wohl auch ganz klar Gefühle, die halt komplex sind. Ja.
Und dann würden wir den beiden zwar gerne zuschreien, ja, davon geht die Welt nicht unter, aber wir schauen mal, wie konservativ eure Serie ist, was sie euch ist zugesteht. Quasi.
Ob die dann schon so weit...
Genau. Aber ich finde es gut, wie diese Beziehung so Schritt für Schritt das weitergezeigt wird. Mhm. Und
ist noch witzig, das habe ich gerade vorhin Mary Sue Recap gelesen, von wegen, dass Fitz sagt ja dann immer, der Kosmos will nicht, dass sie zusammenkommen und zusammen sind. Ja. Und dann die bei Mary Sue so, ja, die Autoren, die Schreiber der Serie machen. Ja. Natürlich, das sind dann immer diese Hindernisse und so, das ist natürlich so klassisch, dass man so die Charakter auseinander zu behalten.
Gemma, die mir auch erklärt, dass das Blödsinn ist, der Kosmos wieder.
Ah, ja. Und dabei... Auf einer so einer Meta-Ebene ist es eben doch so. Ja, das ist noch interessant.
Wobei, man könnte dann sagen, der Kosmos ist sich am Streiten. Weil wir quasi so viele Leute die beiden ja auch shippen.
Ja.
Also von daher.
Aber gleichzeitig,
ist die Frage, müsste Fitz ganz viel Fanfiction zuschippen.
Ja.
Und dann kommt er hin und sagt, siehst du, Kosmos, so könnte es weitergehen.
Aber es gibt auch viele, die ihn mit Mac shippen.
Ja,
und dann ist das eine Möglichkeit.
Ja, oder man könnte auch mal hingehen und sagen, schau mal Mac, schau mal Fitz, so viele Möglichkeiten.
Ja.
Ja. So. Oder eben, oder mach eine Dreierbeziehung, findest du ihn nicht auch ein bisschen attraktiv? Oder du bist mit Mac zusammen und mit Gemma und Gemma ist mit dir zusammen und mit
Will.
Will heißt das. Naja, gut. Mac. Auch gutes Stichwort. Ja. Ich fand es total gut,
dass er dass er Coulson auf Rosalind angesprochen hat. Das fand ich nämlich wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Coulson nicht mehr, also er lässt sich da immer noch nicht gern reinreden, aber viel mehr als in der zweiten Staffel spricht er dann auch offen über solche Dinge, und es ist den Leuten auch eher gestattet, ihn in Frage zu stellen oder das, was er macht. Das fand ich wieder so ein gutes Beispiel, also dass Mac nicht hintenrum sich geärgert hat, dass Coulson Dinge tut, sondern ihm gesagt hat, yo, muss das so sein, oder ich mache mir Sorgen. Mhm. Hast du mir gute Gründe, warum es so läuft, wie es läuft? Ja, fand ich gut. Und dann kam sie ja, also dann hatte er auch diese komplette Versammlung, fand ich auch toll, wie man mal eben so ein bisschen Einblick kriegt.
Ja, mehr Leute. Ja.
Mehr Leute, und auch nicht einfach nur, ich gebe den Befehl, dann geht er weiter an die und da, sondern wirklich alle haben es mitgekriegt. So. Mhm. Ja, und das andere, was mir zu Mac dann auch an späterer Stelle mich festgehalten hatte, war, irgendwie ist, also ich habe geschrieben, Mac ist ein Warrior, also ein
Kämpfer.
Ne, eben nicht, sondern einer, der sich Sorgen macht.
Aha, Warrior.
Genau, und in der anderen How to Get Away with Murder sagt das mal die Hauptfigur von sich selbst auch. Also quasi jemand, der sich halt Sorgen macht um andere, und ich dachte, ja, das stimmt eigentlich. Oder, ich habe mir selber recht gegeben, okay. Also ich dachte, er ist schon einer, der so ein bisschen die Übersicht behält, also the big picture, also schaut, was passiert eigentlich mit allen und was passiert mit der Organisation. So wie er auch schon in der zweiten Staffel geschaut hat, hey, was läuft hier eigentlich in S.H.I.E.L.D.? Ja, und das gefällt mir. Und also es gefällt mir auch, dass er quasi sich um sein Team sorgt oder auch so emotionale Dinge im Blick behält, wie eben, hey, Coulson, wie geht's eigentlich mit Rosalind, oder Hunter, was ziehst du gerade mit Bobby ab, und so Sachen.
Ja, er ist zu der immer Kontakt auf dieser Ebene dann mit den anderen Charakteren hat. Also,
ja.
So wie ein Ausstehend, er steht zwar schon außen von diesen Beziehungen, aber kommentiert sie dann.
Ja. Ja. Ich meine, wenn ich es mir mal betrachte, eben er hat inzwischen dadurch, dass er mit Daisy eine freundschaftliche Beziehung hat und mit Hunter und Bobby ja eh.
Mhm.
Und so, und eben, dass man jetzt sieht, dass er auch Coulson gegenüber, also ich denke, er und Coulson haben ja am Ende der zweiten Staffel durch diese gemeinsamen Kampferlebnisse und also wie ein Respekt füreinander gewonnen, der auch zumindest nicht unbedingt Freundschaft, aber eine gewisse Kollegialität ausdrückt. Und so, ja. Genau. Also ich glaube, es ist ein Charakter, bei dem man froh sein kann, dass es ihn gibt.
Mhm. Ja, genau, er ist so also The Boys of Reason, ja, habe ich jetzt gerade gedacht.
Und dass du Dinge kittet und so.
Mhm. Aber er hat jetzt nicht so eine große Arc, also höchstens in der letzten Staffel, wo er dann eben so misstrauisch war, also dass er dann aussteigen wollte. Aber jetzt in dieser Staffel ist
noch nicht so viel mit ihm. Ja. Also, was eben... Mac ist doch der Coulsons Hand abgehakt hat, oder?
Ja.
Das hat mir nicht aufgefallen. Diese Folge ist mir mal stark aufgefallen. Es wurde, dass die rote Axt in Coulsons Büro hängt. Und ich habe sie schon beim ersten Shot, den es aus ihr gab, gesehen, und später zeigt es ihr dann eigentlich auch, also Rosalind sieht sie ja dann.
Kommentiert sie. Ja.
Genau. Aber da dachte ich so, ja, das war schon cool, dass Mac das gemacht hat. Ja, und wie schnell er da damals reagiert hat.
Das Leben gerettet, das ist einfach.
Wow!
Ja, es muss. Und so. Sonst wäre es zu spät.
Ja, also wer weiß, vielleicht kriegt er noch
eine größere Story.
Ja, oder halt einen feineren, aber also vielleicht auch einen längeren, also auch einen größeren Bogen, aber der vielleicht nicht so im Vordergrund ist, aber der einfach passiert.
Ja, mal schauen.
Das wäre nicht noch schön.
Können wir eben zu dieser ganzen Operation gehen, wo dann Hunter und Bobby müssen ATCU infiltrieren. Das habe ich noch wirklich noch witzig gemacht.
Ja, mir hat's auch sehr gut gefallen, der Aufbau.
Ja.
Das fand ich sehr schön, es hat sehr schön ineinander gegriffen alles.
Mhm. Und dann der Witz, dass dann aber Hunter so als Superhacker nicht das 10 Zimmer 10
Finger aufs System konnte. Also das war ich so, oh nee Leute, das musst du dir natürlich schon drauf achten, ob das dann geht. Und dann ist sie so, oh Gott, Hunter, bitte, sag mir nicht, dass du das gerade so machst.
God save. God save the Queen.
Voll übertrieben Englisch und so, ja.
Aber ich glaube, was mir daran gefällt, überhaupt an Hunter, diese Folge, dachte ich wieder, das Coole ist irgendwie, mit Hunter haben wir noch einen, der kann schon Dinge, aber er ist nicht so super wie einen anderen. Also Stacy mit Superkräften, Mac, der wirklich sehr, also der einfach die Ruhe bewahrt, mhm. Bobby, die eigentlich auch eine Superheldin ist,
ja,
Coulson, der Überagent ist, mhm. und May, die ja auch total so, und du hast einfach Hunter, der irgendwie
immer so Söldner ist, halt dazu gekommen.
Genau, ja. Und so ein bisschen unzulänglich, und ja. Es ist schon gut, ihn dabei zu haben, und er hilft auch immer mal wieder, aber eigentlich
ist also der Beste, ja.
Und das ist ja quasi, behält er da ja noch ein bisschen die Idee von S.H.I.E.L.D. bei, dass es halt mal nicht um die großen Superheldinnen und Helden geht, sondern um die ganz einfachen Leute bei S.H.I.E.L.D.
Stimmt, genau.
Und ja, und das, aber ich mag die Figur. Ja, Hunter ist einfach witzig. Okay. Und ja, und es ist eigentlich ganz schön, mal wem zu gucken, bei dem du halt nicht, der nicht immer alles mega, mega, mega gut kann. Und er war ja dann da zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, er hat es dann hingekriegt. Und da habe ich noch eine Notiz, also auch wieder von Mary Sue geklaut, tut mir leid, aber die haben dann so geschrieben, ja, seine Verkleidung hat wie Jack Peralta von Brooklyn Nine-Nine, hat er sich so viele Gedanken gemacht, wie er diesen Charakter aufbauen soll. Also, weil sie dort immer so übertriebene Hintergrundgeschichten für ihre.
Aber was hat er sich alles überlegt?
Ja, einfach, dass es hat einfach, was er sich, wie er sich aufgetreten ist, war einfach sehr durchdacht. Er hat jetzt keine Geschichte erzählt oder so, aber das schon nicht.
Das ist Slouchy, das habe ich ihm abgenommen. Ja, mir hat dann diese Szene sehr gut gefallen, als Bobby sagt, always too little and too late.
Oh nein.
Und dann sagt er, ja, es können ja nicht alle so groß sein wie du, und du trägst ja I don't wear heels.
Ja.
Dann wäre ich genauso groß wie du.
Oh nein.
Und dann dachte ich, siehst du, Hunter, genau, Stöckelschuhe, da haben wir es wieder. Ja. Also so Absatzschuhe, die dann die Superheldin trägt und der Superheld nicht.
Mhm.
Das
ist schon ein Unterschied.
Dachte ich, dieses Thema verfolgt uns.
Ja.
Und ist er wirklich, also wenn Bobby keine Absatzschuhe trägt, ist sie nicht trotzdem größer?
Sie ist eine große Frau, also
ja,
Hunter, ja, das war einfach so ein
Wunschdenkmantel. Also dann besorgt ihr halt ein paar
Absatzschuhe. Und wenn bei so vielen Produktionen müssen sie oft wenn die männlichen Darsteller eher klein sind, schauen sie einmal, dass die erhöht sind, damit sie nicht bei 10 mit Frauen immer zu krass den Unterschied haben. Also als Tom Cruise zum Beispiel ist eigentlich sehr klein.
Ich hoffe, dass das Agents of S.H.I.E.L.D. nicht macht, das wäre ziemlich erbärmlich.
Weiß ich jetzt nicht.
Aber ich weiß,
ja, dass man merkt, im Schlechten muss man.
Da hatten wir es auch schon mal davon, von der Körpergröße, gell?
Ja,
wegen.
Aber oft ist es auch einfach, damit die Shots, die Einstellungen nicht so blöd aussehen, damit es einfach schön verteilt ist, wenn die Schauspieler etwa guter
Augen wenn man das generell macht, okay, aber quasi wenn du es machst, damit Männer nicht zu klein sind, also gegenüber den Frauen.
Allgemein in Hollywood ist das eine Konvention.
Das kann ich mir sofort vorstellen, aber bei Agents of S.H.I.E.L.D. denke ich einfach, er hat so viele coole Frauen, hat das wirklich nötig, die Männer?
Also ich will es jetzt nicht, weil es eben eine Konvention ist, die
Verzeihung für die Unterbrechung, wir haben Hintergrundgeräusch dazu gekriegt, das wir jetzt aber auch nicht mehr wegkriegen, weil es leider nicht in unserer Macht steht, irgendwas daran zu ändern.
Ja.
Aber wir waren bei den Konventionen von Hollywood, von Körpergrößen.
Ja. Also ich wollte da nur noch sagen, dass halt die Filmteams von so Serien, besonders bei Serienproduktionen, wo sie dann recht Tempo machen müssen, weil sie viele Folgen produzieren, kann ich mir vorstellen, dass sie da dann einfach wie immer etwa vorgehen. Also ich weiß es nicht, aber ich habe mir jetzt einfach gerade gedacht, dass das vielleicht nicht unbedingt ein Punkt ist, den sie voll stark verfolgen.
Ja.
Wo man so etwas, so wie man es sonst immer macht.
Ich fand es jedenfalls nett, wie er das Too Little auf sich und seinen Körpergröße gezogen hat und dann auf die Heels zu sprechen kam. die er nicht trägt. Mhm. Weil wir uns das ja auch, weil uns das ja auch schon aufgefallen ist.
Genau,
tragen in der Regel keine Absatzschuhe in solchen und Sachen.
Also nur kurz, ich habe gesehen, dass Bobby, ich glaube, wirklich am Stiefel, ja, wenn sie in ihrer normalen Montur ist zum Kämpfen, aber May hat, hat Stöcke. Genau. Und ich glaube, dort hat es auch wieder mit der Körpergröße zu tun, weil die Schauspielerin von der, wo die Bobby spielt, ist recht groß, aber die Schauspielerin von May ist ja ein bisschen klein.
Das also da könntest du dir vorstellen, dass wenn Bobby eine kleinere Schauspielerin wäre, dass sie ihr dann auch Heels verpasst hätten?
Ich kann mir vorstellen, dass das ein Faktor ist.
Also weil ich mag ihre Stiefel sehr gerne und finde es super, dass man nicht absätze bin.
Genau. Aber dann ist dann auch wieder der Punkt, wenn eine Frau schon groß ist und sie trägt noch Stöckelschuhe, dann wird sie als arrogant empfunden, weil so, ey, du bist ja schon groß, wieso machst du dich noch größer? Mhm. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass zum Beispiel die Schauspielerin aus Game of Thrones, Gwendolyn Christie, die ist recht groß und bei so Red Carpet Premieren trägt sie dann wirklich immer riesen Stöckelschuhe. Mhm. Und die Leute, habe ich immer gesagt, also, wow, dass sie sich getraut und dass sie das überhaupt macht. Also die Leute sind überrascht, dass eine große Frau trotzdem dann noch Stöckelschuhe anhat, weil das dann wie nicht erwartet wird. Also deshalb ist mir noch im Kopf geblieben.
Naja.
Das sind wirklich solche kulturellen, alltagskulturelle
Konventionen. Ja, ich kenne auch ganz viele, für die das ein Thema ist, oh mein Gott, die Frau ist zu groß und oder ich bin so groß und ich will nur Männer, die größer sind als ich.
Und solche Sachen, das kommt dann. Das ist voll blöd.
Deswegen,
das. Und das ist ja auch bei Politikern und das ist dann eben ihre Frau irgendwie keine flache Schuhe.
Ja.
Also sie muss flache Schuhe tragen, weil sie sonst eben größer wäre als ihren Ehemann, der mächtige Politiker ist. Ja, da gibt es dann so Beispiele.
Also kann ich mir Hunter vorschlagen, dass er sich halt auch ein paar Heels zulegen
soll. Ja, das gibt es ja schon. Zum Beispiel, sorry, dass ich hier so fest über Schuhe rede, aber Robert Downey Jr. hat dann erhöhte Schuhe jeweils an, weil er als Schauspieler auch eher klein ist.
Ja.
Und damit der Tony Stark in dem Film nicht so klein wirkt.
Nicht so winzig.
Ja. Also das habe ich unter den aus der Musikwelt, Bono ist auch eher klein, der hat dann auch ein bisschen Absätze.
Beim Waffenexperten, der etwas klein ist, könnte man dann auch nette Ego-Bemerkungen machen.
Ja, genau, der hat in so als,
also einer, der es nötig hat, quasi sich dann über Waffen
als
zu definieren.
Solche Sachen. Genau. Also da kann man, da gibt es doch noch häufiger, dass man das beobachten kann.
Ja. Gut, aber jetzt. Ach Mensch, ich mag Hunter und ich mag Bobby.
Ja. Zu Bobby, das sie hat ja noch eine neue Waffe.
Ja.
Von ihrem Kampf.
Da dachte ich auch so, Hunter, wie kannst du es dir erlauben, die Bataillons, die heißen die so?
Batons.
Also Batons. Ja, ja, Baton würde passen, nicht vom Französischen. Ja. Also, es ist ja Französisch. Genau. Wie kannst du dir erlauben, die Batons zu beleidigen?
Oh nein.
So dachte ich. Und dann hat es ihm gezeigt mit diesen coolen neuen Sachen.
Gerade noch gutes Timing, weil sie haben dann eben gegen einen Human gekämpft, der auch Art, entweder konnte er Metall bewegen oder einfach Telekinese. Ich glaube, es war eher das Metall.
Ja.
Aber er ist dann gerade noch rechtzeitig die neue Version da eingesetzt wurde. Genau, jetzt müssen sie gegen die Newmans kämpfen.
Mhm.
Das ist jetzt neu.
Ja, und diese Batons haben ja quasi auch wieder gezeigt, also das Shield, eine der großen Stärken von Shield hat schon auch diese Gadgets, also diese
so typische
also die technischen Sachen und so sind. So wie die kleinen Zwerge.
Ah, die Fitz benutzt.
Ja, die sind, die ursprünglichen sind kaputt gegangen, oder? Ist nicht irgendwas mit denen passiert?
Ja,
und dann hat
das
sich,
weiß ich nicht mehr.
Weil Daisy hat jetzt einen neuen benutzt.
Ja, hat Prototyp, der unsichtbar werden kann, ja.
Ich meine, dass irgendwas mit den Zwergen passiert ist mal.
Ist möglich. Wichtig, weiß ich jetzt nicht
mehr. Ich glaube, ich war traurig. Es kann aber sein, dass ich mich irre. Naja, gut.
Dann ist einfach zu May Lincoln, haben wir noch nichts gesagt. Aber das war auch nur kurz. Also
ja, genau. Ich finde es gut, dass der Respekt vor ihr hat.
Mhm, klar.
Und so. Und. Aber ich denke, man merkt, vielleicht merkt man auch zwischen, als das May sich schon am Verändern ist, dass sie das dann direkt so ihn darauf angesprochen hat, oder?
Und sich entschuldigt.
Ja.
Und er sagt dann aber, dass er froh ist, oder also er bedankt sich, dass sie sich dann gegen Andrew so gestellt hat und ihn ja dann eigentlich schlussendlich besiegen konnte, damit sie nun dort eingefangen haben.
Ah, und Genau. Also was ich noch mochte, aus so ein bisschen kulturanthropologisch, alltagskultureller Sicht heraus, war, dass Rosalind und Coulson sind in seinem Büro und er zeigt ihr die ganzen Dinge.
Ja.
Und dann sagt sie, ach, du hast wohl eine Vorliebe für das Analoge. Und dann sprechen sie da auch darüber, dass halt diese Dinge, die hätten noch eine taktile Qualität, also das kann man noch anfassen, man kann es noch ertasten. Und dass sie sagt dann, glaube ich, ja, für sie sei auch der Geruch wichtig oder speziell. Das fand ich irgendwie schön, diese Wertschätzung des Sinnlichen. Und eben, dass wir unsere Umwelt halt nicht nur über die Augen wahrnehmen, sondern auch über all die Sinne, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Ja. Das fand ich so einen netten kleinen Ausschnitt.
Okay. Gut. Zu Daisy haben wir noch nichts gesagt, aber sie,
hab ich auch nichts.
Also, sie war einfach involviert Daisy als Hackerin.
Einfach zuverlässig. Ja, ja. Es war schön, sie mal wieder als Hackerin zu sehen.
Ja, quasi. Weil es ist ja eben ihre Expertise.
Ja, das war witzig. Aber sie war quasi einfach zuverlässige Agentin.
Ja, hat ihren Job gemacht.
Ja.
Zu Andrew kann man noch was sagen, weil er taucht ja am Schluss nochmals auf.
Ich warte ab, was mit ihm weiter passiert.
Aber das ist halt Ward, den in den...
schön.
Ja, auch wieder für May, wieder mehr ein Grund.
Ja.
Also wenn die am Schluss Ward nicht umbringen, weiß ich gar nicht weiter. Das hört sich jetzt heftig an, aber den... eingesperrt haben sie ihn ja schon mal.
Ja.
Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmals passiert, sondern der wird untergehen.
Ja, vor allem, weil er jetzt hier wirklich quasi sehr... also sehr gezielt gegen sie vorgeht.
Ja, und auch er, ganz klar.
Also, ich möchte kurz festhalten, ich bin nicht kein Vertreter in der Todesstrafe.
Das heißt, ja,
ich bin quasi in einer perfekten Welt dafür, dass sie, oder in einer nicht deren Welt dafür, natürlich soll er eingesperrt werden, nicht umgebracht.
Ja, 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 ja. Das, so bin ich auch eingestellt. Und viele, die Serien und Filme schauen, eigentlich auch, aber wenn dann solche, in so Superheldenwelten dann solche super Bösewichte, die halt wirklich auf sehr hohem Niveau dann ist es oft auch von der Situation so, dass es nicht irgendwie anders, es schwierig ist, anders hinzukriegen. Aber klar, rein theoretisch haben die Schreiber immer die Macht, es so zu inszenieren, dass es vielleicht möglich wäre. Aber,
und es kann auch sein bei mir, dass ich nach wie vor nicht denke, boah, bringt den mal um. Also es gibt andere Bösewichte, wo ich stärker quasi... Wo einfach das Problem ist, dass die so oft wiedergekommen sind oder wieder auferweckt wurden oder wieder freigelassen wurden, dass ich dachte, ja, ist ja mal gut. Und bei Ward ist es noch so, dass es, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie ihn quasi aber jetzt einfach diesmal für sicher wegsperren.
Ja.
Aber ja, man traut ihm schon zu, ja. Naja, gut. Aber
also sind ja andere Bösewichte innerhalb der Serie auch schon einfach erschossen worden und aus dem Verkehr verzogen. Also es ist nicht so, dass die da in der Vergangenheit groß Probleme hatten. Da ist diese Serie geht jetzt nicht dieser moralischen Frage so stark hinterher, ob das okay ist. Im Shield wird ja auch als eher moralisch nicht immer so tolle Agentur auch da gestellt.
Ja, wir haben ja schon mal versucht, das abzuschaffen, ne?
Ja, genau. Eben wegen Civil War, da ist ja der Trailer rausgekommen und eben man wusste noch nicht ganz genau, wieso dieser Konflikt dann aufkommt. Und jetzt sehen wir aber, dass es in erster Linie anscheinend wirklich um Bucky dann geht und nicht um...
Keine Ahnung.
Ja,
mal schauen. Also mich würde schon interessieren, was ob Steve eigentlich jetzt weiß, dass es Shield immer... Sie wissen natürlich in den Helicarrier.
Ja, den haben sie gesehen.
Aber es wäre quasi schon interessant zu wissen, wie seine Einstellung dazu ist. Dass es jetzt einfach ein Shield unter Coulson gibt, das natürlich sagt, dass sie versuchen, alte Fehler nicht zu machen.
Ja.
Aber, ja. Naja, aber ich glaube, dass... ich bin da nicht tief genug drin. Und meine Einschätzung ist, dass tatsächlich die Serie jetzt nicht... sehr viel Gewicht hat für die Filme.
Nein, ich glaube, also die Filme halten... Also die Serie muss ich eh an die Filme halten, weil die haben Priorität. Ich bin sehr gespannt, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann eher wenig Überlappen gibt. Ja.
Und manchmal finde ich es halt schon so, es hat es halt nicht gebracht, dass es jeder geschafft hat, es gibt es immer noch.
Ja, für die Serie.
und so. Aber
mal schauen.
Aber eben, ich finde, dass sie ein bisschen halt weniger hierarchisch funktionieren.
Ja, ja.
Ein bisschen.
Das, was wir dort mitbekommen.
Ja.
Jetzt eben, wie es dann bei Civil War, also dort, also ich meine, Black Widow, Hawkeye, sind ja doch irgendwo dann noch angestellt und so, aber wie das dann funktioniert, wissen wir noch nicht.
Nee, wissen wir nicht.
Ja, sehen wir. Aber es ist halt schon interessant zu sehen, wie die Filme mit den TV-Serien verbunden sind, aber ich glaube, wir müssen uns schon langsam damit abfinden, dass es aber nicht so stark
ist. Was ich froh war, war quasi, ich fand diese Folge sehr gut, wie sie alle Stränge irgendwie zusammenbringen.
Aha.
Also wir haben jetzt Ward, der bei Hydra ankommt, das, was sich verknüpft wiederum, also diese ganzen Inhumans, die angesteckt werden, kommen in Hydra, also sind ja quasi, Hydra verfolgt das, die Rache, May, Ward, ist, also alles wurde irgendwie zusammengeführt, alle diese persönlichen, diese verschiedenen, das gehört, alles ist jetzt wieder,
das ist
wir
gut,
sind jetzt wieder auf einem Erzählstrang gelandet, das fand ich ziemlich cool, wie hier alles zusammengeführt wird und es hat auch meine Sorge ein bisschen beseitigt, dass wir quasi wieder das Shield nicht so recht weiß, eben wohin es geht oder wieder auf einen Film warten muss. Nein, ich habe das Gefühl, die dritte Staffel Shield weiß sehr genau, worum es bei ihnen geht und welche Probleme, dass sie für sich quasi behandeln.
Ja. Sondern es geht jetzt doch noch ein Zeitchen, bis Civil War rauskommt, deshalb können sie jetzt, glaube ich, schon in erster Linie ihres eigene
und ich finde es eine spannende Sache.
Ja. Gut.
Dann war's das, oder?
Ja, wir sind wohl am Ende.
Ja. Dann euch wie immer viel Spaß beim Agents of Shield Time. Oder was ihr sonst euch so reinzieht. Wir waren Ann-Sophie und
Nuria.
Tschüss.
Tschüss.